Ja, ich habe noch sozusagen einen kurzen Schnipsel Vorlesung mitgebracht und wie beim letzten Mal schon angekündigt, hoffe ich, dass danach noch gut Zeit bleibt für Diskussionen und Fragen. Vielleicht kann ja dieser Schluss jetzt auch nochmal so einen Hintergrund bilden oder so ein paar Stichworte bieten, die das Diskutieren über dieses Riesenthema ein bisschen einfacher machen oder Ihnen nochmal so Anhaltspunkte geben. In der letzten Vorlesung hatten wir uns ja erneut nochmal mit Augustin beschäftigt. Und ich hatte da auch, aber nicht nur, die gewissermaßen aussageförmige Seite seiner Zeitphilosophie nochmal aufgenommen. Diese aussageförmige, sage ich mal, Fassung seiner Zeitphilosophie könnte man so grob zusammenziehen mit ein paar Stichworten, dass man sagt, Zeit ist eine innerweltliche Dimension, sie ist für uns als sterbliche Wesen, die wir sozusagen in ihr stecken, unabsehbar und in ihrer konkreten, sozusagen phänomenalen Beschaffenheit als Distentio, als Zerdehntheit nehmen wir sie in der Gegenwart wahr. Wobei die Ordnung des Gedächtnisses oder richtiger die Ordnung, die der Geist unter den vielen Gedächtniseindrücken herzustellen vermag, uns zur Hilfe kommt. Sodass wir immer noch sozusagen die handfesten Aussagen, philosophischen Aussagen des Augustin zum Thema Zeit, sodass wir drei Zeitstufen haben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, aber in einer Form, die wir eigentlich genauer fassen müssen, indem wir sagen, das ist Augustins Forderung, wir haben Gegenwart der Vergangenheit, Gegenwart des Augenblicks und Gegenwart der Zukunft. Was wir dabei dann auch zugestehen müssen, nach Augustin, ist, dass wir nur die Vergangenheit und die Zukunft wirklich messen können, also die Gegenwart des Vergangenen, die Gegenwart des Zukünftigen, denn alle Messung ist Vergleich unter vergegenwärtigten oder mit Hilfe von vergegenwärtigten fertigen Eindrücken. Also Vergleich mit Eindrücken, Spuren, die nicht sozusagen noch unvollendet sind. Zugestehen müssen wir damit also auch, Messung ist gedächtnisrelativ. Es gibt nur eine relative Wahrheit der Zeitrechnung und der Zeitmaße. Und den Anhalt für diese Wahrheit muss ich nicht etwa draußen, Bewegung der Himmelskörper oder dergleichen suchen, sondern in mir selbst. Zitat nochmal. So will ich denn hinaus über das Gedächtnis, um den zu berühren, der mich geschieden hat von den vierfüßigen Tieren und weiser mich geschaffen hat als das, was da fliegt am Himmel. Auch über mein Gedächtnis will ich hinaus, um dich wo zu finden. Denn ich finde dich draußen und nicht bei, denn finde ich dich draußen und nicht bei mir im Gedächtnis, so bin ich deiner nicht gedenk. Und wie sollte ich dich finden können, bin ich deiner nicht gedenk. Also, Gedenken, Eingedenken, als diese Praxis, die mit dem Erinnern unmittelbar verbunden ist, aber eine gegenwärtige Praxis ist, Ordnung, Anordnung, Selbstprüfung, Erforschung des eigenen Inneren und Suche, Ausarbeitung der Spuren dieser Wahrheit, die bei Augustin göttliche Wahrheit ist, letztlich. Das innere Erforschen, eben weil die Zeittheorie Augustins auf diese Umkehrung der physikalischen Orientierung am äußeren Kosmos hinausläuft, und das ist eine ihrer Pointen, ist sie aber eben dann auch nicht mehr nur einfach eine aussagenförmige Theorie über die Zeit. Das war in dem Zitat jetzt schon wieder zu hören, diese typische umkippende Optik, einerseits sozusagen eine klare philosophische Darlegung, andererseits diese Adressierung an das Du und diese Suche, gar nicht als intellektuelle Operation alleine, sondern zugleich als existenzielle, bittende Suche nach dem Schöpfer, nach der Antwort, nach der Erlösung, der Ruhe und so weiter. Das heißt, die aussageförmige Theorie über die Zeit ist eine Seite und dieselbe Konzeption nimmt unmittelbar auch den Charakter einer ethischen, und für Augustin heißt das eben konsequent, einer theologischen Aufgabenstellung an oder einer religiösen Aufgabenstellung. Wir sind in die Zeit gestellt als Zerrissene, in Unruhen und in Fragen verstrickt, deren Antworten gleichsam am Entgleiten der eigenen Erfahrungen und an der Vorläufigkeit aller gedanklichen Nachlesen, die ich in der Erinnerungsarbeit unternehmen kann, abrutschen. Von diesem Abrutschen, von dieser Vergeblichkeitsseite, all dessen, was man an Ordnung in der Zeit noch Zeitkategorien herstellen kann, von dieser Vergeblichkeit ist auch unsere eigene Sprache gezeichnet. Die Sprache selbst ist sozusagen vielleicht eine der zentralen Zonen, die uns immer wieder beweist und auch zu spüren gibt, dass wir in der Zeit sind, denn auch sie als Sprache ist in der Zeit. Unsere Rede ist ein Nacheinander, das wir wie der Rhetor nur im Vollzug kennen können. Indem wir aber eben deswegen, weil wir drinstecken in dieser Bewegung, die nach vorne hin sozusagen dann immer kürzere Perspektive oder eine langsam schrumpfende Perspektive enthält und nach hinten hin die immer längere und reichere Ablage sozusagen im Gedächtnis oder Strecke im Gedächtnis. Diese Situation ist eine, in der wir dann eben auf gewisse Weise hilflos nach der Wahrheit tasten müssen. Augustins Beispiel war unter anderem dieser kleine Satz, Deus creator omnium, 8 Silben. Wenn wir die sprechen, haben wir weder einen Orientierungspunkt für die richtige, sozusagen die richtige Geschwindigkeit, das richtige Verhältnis der Silbenlängen zueinander, kein äußeres Maß, aber auch kein absolutes inneres Maß. Und wenn wir diesen Namen Gottes aussprechen, eben 8 Silben, ein Nacheinander, das wir niemals zu einem Ganzen zusammenballen können, zu einem sozusagen zeitlosen Zusammenhang, dann zeigt sich schon unsere Art, den Namen Gottes zu sprechen, enthält dieses Gepräge einer Zeitstruktur, die sozusagen per se verfehlt, was Gott ist. Vollkommen, ewig, körperlos auch natürlich dieses Nacheinander ist, das leibliche Nacheinander. Und vollkommen. Das heißt, wir sind eingetaucht in dieses sprachliche Sein und unsere Praktiken und unser Rationalitätstyp und auch unser sozusagen die Struktur unseres Begehrens ist davon geprägt, würde wahrscheinlich gar nicht bestehen, wenn es sich nicht so verhielte. Sprache selbst kann damit nie sozusagen wie ein Wort Gottes funktionieren. Auf diese Konsequenz sind wir ziemlich am Schluss beim letzten Mal gekommen. Umgekehrt heißt das, das betrifft jetzt theologisch gesprochen den Status der biblischen Aussagen und so weiter, vielleicht auch die aus philosophischer Perspektive mystische Qualität biblischer Texte, das Wort Gottes ist selbst streng genommen gar kein sprachliches Wort. Kein sprachliches in diesem physischen Sinne, wie das beschaffen ist, was wir als Sprache kennen. Das Wort Gottes ist ewig, ein körperloses, erstreckungsloses oder allerstreckendes, das ist eine paradoxe Vorstellung, Wort, das nicht irgendwie einen Anfang und ein Ende hat in seinem Erklingen oder dergleichen. Sie erinnern sich, die Ewigkeit war von Augustin klar definiert worden als eine außerzeitliche Kategorie, über deren Beschaffenheit von dieser Welt her nicht viel Sinnvolles gesagt werden kann. Das hat eben mit der logischen Beschaffenheit dieser Ewigkeit zu tun, aber es hat auch mit dem Medium, in dem wir etwas über die Ewigkeit nur sagen können, zu tun. Augustin fasst dennoch dieses Thema der Ewigkeit an und er fasst es ein in ein Bild oder naja, in eine Art Anekdote. Er erzählt uns nämlich einmal eine Geschichte, relativ kurz, die die Ewigkeit bebildert oder erzählt in zeittheoretischen Begriffen, nämlich als einen zeitlosen Moment, der am höchsten Punkt eines Aufstiegs geschieht, zuteil wird, zustößt. Im Text heißt es, einen Herzschlag lang. Das ist eine Temporalangabe. Wenn es auch eine Angabe ist, sozusagen für eine Zeitfigur, das radikale Gegenstück zu irgendeiner uhrengemessenen Zeit wäre. Einen Herzschlag lang schaut er gemeinsam mit seiner Mutter, wie es im Himmel dereinst einmal sein wird. Deswegen behauptet Augustin nicht, das ist nicht die Pointe dieser Anekdote, dass es einen in der Zeit dann doch letztlich begreiflichen Sinn von ewig gäbe, dass es Ewigkeit also gibt im Sinne des Seins, des Seienden, sondern was er mitteilt, ist bewusst inszeniert als ein irreales Erlebnis, vielleicht auch als allegorische oder analoge Darstellung, das mit Denken nicht erschlossen werden kann, mit Denken auch nichts zu tun hat, sondern vielmehr gerade im Grunde das Denken, also die zeittheoretischen Denkbarkeiten, offen widerlegt. Das war die Pointe, ich hatte diese Stellen das letzte Mal ausführlich zitiert. Nur im Glauben und nur als Geschenk wird das quasi als Wunder, als mystische Erfahrung zuteil. Und dieser Vorblick hat keinen philosophisch oder theoretisch gesprochenen Wahrheitsstatus, er ist eine Art Versprechen. Er bietet nicht Gewissheit oder etwas objektiv Wahrheitsfähiges, sondern allenfalls Dimensionen wie Trost, Hoffnung, Ruhe, Vertrauen auf Gott, keine Angst vor dem Tod und so weiter. Ja, also das war sozusagen der Blickwinkel, aus dem wir den ja zuvor ausführlich studierten augustinischen Text letztes Mal nochmal angeschaut hatten. Mit diesem Stichwort, nicht Gewissheit, philosophische Wahrheit oder dergleichen, sondern Trost, Hoffnung, Ruhe als Pointe dieses Bildes von Ewigkeit, sind wir wieder an diesem einen äußersten Pol angelangt, der das Nachdenken über Zeit immer magnetisiert hat. Das haben wir in unserer Vorlesung auch von Anfang an durchverfolgen können, der die europäische Theoriegeschichte in Sachen Zeit auf jeden Fall immer mit in Bewegung hält. Dieser Pol stand dem Themenkomplex Messung, Objektivierung, Erschließen des sozusagen der Zeitarchitektur des Gesamtkosmos diametral entgegen. Es war der Blickwinkel auf die individuelle Lebenszeit, und zwar als meine eigene Lebenszeit und ihre Rätselhaftigkeit, diese merkwürdige Undenkbarkeit, die die Situation des in die Zeit gestellt Seins für mich selbst mit sich bringt. Das eigene Leben kann ich, das ist jetzt auch voll auf der Linie des augustinischen Gedankens, weder als Prozess des Werdens gedanklich fassen, während es geschieht, entgleitet es der Objektivierung, das Jetzt ist immer neu ein ungeklärter Ort, noch kann ich die Begrenztheit dieser eigenen Lebenszeitvollzüge denken. Also die Begrenztheit im Sinne, vielleicht ist entgleitet mir das Werden, aber die Anfangs- und Endpunkte oder irgendwelche Zäsuren setzen. Denn logisch ist ja offenbar irgendwie der Anfang etwas, was immer schon stattgefunden hat. Sie erinnern sich Augustins Überlegungen zu seiner eigenen Geburt, den Anfang seiner eigenen Geschichte. Er kann ihn nicht wirklich selber erzählen, das verliert sich im Dunkeln. Der Anfang des eigenen Lebens bleibt eine nebelhafte Vorstellung. Bei Aristoteles war die Konsequenz eine andere gewesen, allerdings mit Blick aufs Kosmologische, wäre aber auf die Lebenszeitperspektive übertragbar. Es ist eine sinnlose Frage, sich nach dem Anfang des eigenen Lebens zu stellen. Ganz offenkundig ist unser sozusagen rationales Werkzeug gar nicht dazu da und auch nicht so beschaffen, dass es so eine Frage beantworten wird. Auf der anderen Seite dasselbe Problem, wenn ich diese Frage nach der Lebenszeit nicht als Frage nach den Vollzügen und nach dem Werdenscharakter nicht sozusagen unterwegs erwischen können möchte, sondern als Frage nach den Anfangs- und Endpunkten stelle. Wie vor einem Riss scheitert das Denken ja auch an der Vorstellung des eigenen Todes. Also die andere Seite sozusagen dieser Zeitstrecke. Kann die Zeit, in die wir gestellt sind, enden? Ganz gewiss ist die Vorstellung des Verschwindens und des Erlöschens aller uns vertrauten Formen der zeitlichen Erfahrung eine furchterregende Vorstellung. Und diese Vorstellung ist insbesondere dann furchterregend, wenn es, und dieses Problem mutet ja auch Augustin in seinen Beschreibungen zu, wenn es nicht der gesamte Kosmos ist, der endet, sondern wenn nur unsere eigene Lebenszeit enden soll. Die Weltzeit des Ganzen aber, der Kosmos der Dinge, der Lauf der Gestirne, das soziale Leben, der Kommunikationsraum namens Menschheit oder was immer, weiter besteht. Ich denke, mit diesen theologischen Angeboten, die wir zum Schluss jetzt angeschaut hatten, reagiert dieses augustinische Bild der Ewigkeit insbesondere. Also diese außerweltliche Vision eigentlich nur mit diesem emblemhaften Namen Gott als Überschrift, dieses Bild der Ewigkeit als Ruhe und Vollkommenheit, als Ort, in dem man irgendwann aufgehoben sein wird, auf dieses Sterblichkeitsproblem, also auf diese Denkzumutung, die eigene Sterblichkeit A zu begreifen, zu denken und B in ein Verhältnis zu einer weitergehenden, umfassenderen und unter Umständen anders beschaffenen Weltzeit zu setzen. Die von Augustin mit diesem Schritt in den Glauben, der Text ist ja immer wieder sozusagen durchsetzt von den Appellen, das Ganze ist ja pädagogischer Text auch, die mit dem Schritt in den Glauben in Aussicht gestellte versprochene Erlösung aus der Zeitlichkeit des Daseins wendet damit die mit den philosophischen Mitteln, die er anwendet, ausgemalte Unbegreiflichkeit der Zeitphänomene in der eigenen Zeiterfahrung geschickt um in ein Argument für dieses Ewigkeitsversprechen. Also je undenkbarer und dramatischer mir meine eigene Zerrissenheit in der Zeit erscheint, umso klarer tritt sozusagen dieses Bedürfnis und die Plausibilität dieser Hoffnung auf Ewigkeit hervor. Also gerade die unbegreiflichen Seiten der Zeit, der eigenen Biografie, die Unausweichlichkeit des eigenen Todes, wird umgegossen in diese große Hoffnung, die das Ewigkeitsversprechen dann bedeuten muss vor diesem Hintergrund. Und das Bild, das Augustin anbietet, läuft darauf hinaus, in Gott Lebens- und Weltzeit gleichermaßen zusammenlaufen zu lassen. Also einmal diese individuelle, ethische, auf die Sorge um sich selbst bezogene Frage und andererseits die Frage nach der Welt im Ganzen. Er hat sie geschaffen, er kann sie enden lassen, er kann sie in sich wieder aufnehmen, zu beantworten. Sie erinnern sich, dass dieses augustinische, diese Anekdote ganz bewusst auch den physikalischen Kosmos mit ins Bild eingefasst hatte. Also wir hatten jetzt unheimlich oft, oder ich hatte unheimlich oft, die Metapher vom Weg nach innen, vom Schließen der äußeren, der physischen Augen, vom inneren Auge und so weiter verwendet. Ich lese die Stelle nochmal vor, Mutter und Sohn entrückt, wie nähern sie sich dieser Ewigkeit? Zitat, das heißt im Text, sie durchwanderten stufenweise die ganze Körperwelt, auch den Himmel, von dem herab Sonne, Mond und Sterne leuchten über der Erde. Und höher stiegen wir auf in Betrachten, Bereden, Bewundern deiner Werke und wir gelangten zu unserer Geisteswelt. Und wir schritten hinaus über sie, um die Gefilde unerschöpflicher Fülle zu erreichen. Dort ist das Leben die Weisheit, durch die alles Geschöpfliche entsteht, was je gewesen ist und was je sein wird. Und sie selbst, die göttliche Weisheit, ist ohne Werden. Sie ist, was sie gewesen ist und also wird sie stets fort sein. Vielmehr, es gibt in ihr kein Gewesensein, noch ein Künftigsein, sondern das Sein allein, weil sie ewig ist. Mit dieser Art, diese außerzeitliche Ewigkeitssphäre zu bebildern, sehen Sie ganz deutlich, hier führt zwar der Weg nach innen, also Mutter und Sohn sitzen da ja im losen Gespräch über das, was nach dem Tod kommen mag, und dann ist es sozusagen eine Form von meditativer Haltung, die irgendwie in dieses Dialoggeschehen Einzug hält. Also da wird nicht sozusagen physikalisch objektiviert, sondern es ist eine Innenwendung im Gespräch beider. Dennoch führt der Weg, der dann begangen wird, durch den Körperkosmos, durch die äußere Natur hindurch und durchschreitet die Sphäre des Geistigen und erreicht dann diese eigentümliche Zone. Das betone ich so, um zu sagen, dass Augustins Anspruch mit seiner sozusagen, naja, späterhin oft als irgendwie psychologisch oder wie auch immer bezeichneten Konzeption durchaus ist, den richtigen Zugang zur ganzen Welt darlegende Konzeption zu sein. Also auch das fällt mit abzudecken, wofür sozusagen die Physik zuständig ist. Es geht nicht nur um so ein inneres Universum, sondern um eine Theologie, die sich aufs Weltganze richtet mit ihrem Anspruch. Ja, also durch diese mystische Vorwegschau einerseits und andererseits durch die Vorstellung einer in Gott letztlich sozusagen harmonisch nochmal aufgehobenen und endgültig ja zum Erlöschen gebrachten Zeitlichkeit bringt Augustinus die Fragen nach der kosmologischen Ordnung, nach der Weltzeit sozusagen und nach der Lebenszeit zusammen. Ich habe jetzt, Sie haben es gemerkt, die Begriffe Lebenszeit und Weltzeit verwendet und damit das Beobachtungsschema nochmal aufgegriffen, das ich in der allerersten Sitzung, also als eines von mehreren, dieser Vorlesung angeboten hatte. Diese Frage nach dem Kontrast oder nach den beiden Polen von einerseits lebenszeitbezogenen Aussagen über Zeit oder Verankerung in Zeiterfahrung und andererseits Weltzeit- oder kosmologisch orientierten Momenten von Zeittheorien war eines unter mehreren möglichen Interpretationsmustern sozusagen für das ganze Spektrum der europäischen Zeittheorien, von denen wir ja bisher einen relativ begrenzten historischen Raum besichtigt haben und in diesem auch nur ganz, ganz wenige Einzelstücke näher studiert haben. Derjenige, der dieses Werkzeug nicht nur programmatisch vorgestellt, sondern exemplarisch eingesetzt hat, der Autor hieß Hans Blumenberg, auch daran werden Sie sich erinnern. Nach Blumenberg, das war die These, hinter diesen beiden sozusagen Analysebegriffen Lebenszeit einerseits, Weltzeit andererseits stecken. Nach Blumenberg lässt sich die Sinnbildung einer Epoche jeweils, er denkt in Epochen, einschließlich der begrifflichen Denkgeflechte, die spezifisch die philosophischen Texte dieser Epoche aufspannen, als Versuch lesen, ein irgendwie konsistentes, vielleicht sogar harmonisches Ganzes herzustellen, im Sinne eines Versuchs, jede Schere zu schließen, die sich zwischen Lebenszeitfragen und Weltzeitfragen auftun kann. Die Hintergrundthese Blumenbergs ist mit der spezifisch europäischen Denkkultur, dem Denkstil, könnte man etwas vorsichtig sagen, das heißt mit im Zuge der expandierenden Wissenschaften und überhaupt der expandierenden Reflexionskultur der europäischen Tradition, droht diese Schere zwischen der Frage nach der individuellen Lebenszeit und den möglichen Antworten auf diese Frage und andererseits der Frage nach dem kosmischen Ganzen einer objektivierbaren Weltzeit sich immer weiter zu öffnen. Diese beiden Dimensionen sind immer weniger leicht sozusagen ganz selbstverständlich und zweifelsfrei ineinander übersetzbar, überblendbar und die individuelle Lebensperspektive ist sozusagen in der gesellschaftlichen Vorstellung vom Weltzeitganzen nicht mehr ohne weiteres unterzubringen. Oder umgekehrt auch bestimmte Klarheiten wissenschaftlicher, physikalischer, naturwissenschaftlicher Art, die wir erlangen können, wenn wir die Weltzeit gesondert betrachten, stören sich sozusagen an dem Phänomen lebenszeitlicher Perspektiven, geschichtlicher, individualgeschichtlicher Fragen und können sie dann letztlich eigentlich nur unbeantwortet lassen. Diese beiden ja, Pole des Zeitdenkens also drohen, auseinanderzufallen und diese Schere, wie er das nennt, versuchen, insbesondere philosophische Theorien, die sozusagen aufs Ganze gehen, mit ihrem äußerst unterschiedlichen Repertoire dann zu überbrücken und zu schließen. Diese Ewigkeit, dieses Angebot der Ewigkeit in der augustinischen Variante wäre eine solche mögliche Schließungsanstrengung aus Blumenbergscher Sicht. Wir könnten jetzt, wenn wir die Vorlesung nochmal Revue passieren lassen, spielerisch den Versuch machen, die Zeittheorien, die wir jetzt im Laufe dieses Semesters gestreift haben, vor allem diese wenigen, die wir näher untersucht haben, sozusagen auf einer Achse anzuordnen zwischen auf der einen Seite eher lebenszeitbezogenen Lösungen und auf der anderen Seite eher weltzeitbezogenen Lösungen für die Frage nach dem Phänomen Zeit. Wir würden dann das, was wir jetzt so gesehen haben oder betrachtet haben in der Vorlesung, sozusagen aus der Vogelflugperspektive nochmal so als Etwasse oder Denkinseln auf dieser Achse anordnen und dann könnten wir die Theorien, die wir studiert haben, quasi als Lösungen des Problems der Komplexität einer epochenspezifischen Fülle von lebenswendlichen Undenkbarkeiten und Unschlüssigkeiten Herr zu werden betrachten. Wir könnten dann mithilfe eines Fremdwortes ausgedrückt etwa die fein ausgefeilte Himmelszeitphysik des Aristoteles oder den ebenso präzise komponierten Appell des Augustin, den wahren Weg zur Welt als Selbsterforschung nach innen zu organisieren, als Versuch des Umgangs mit Kontingenz betrachten. Was ist das, was sich auftut, wenn diese Scheren auseinanderklaffen, wenn sozusagen Teilerklärungen von Welt erkennbar und spürbar Sinnlücken aufwerfen, Löcher oder Unübersetzbarkeiten enthalten, dann tut sich auf, was mit einem Fremdwort genannt wird, Kontingenz. Also, man könnte vielleicht sagen, das Problem einer Ungegründetheit oder Abgründigkeit, einer Zustoßensoffenheit, nicht nur unserer selbst als Person, sondern auch also sozusagen unseres Sinnuniversums, eine Art Sinnloch, mit dem wir gedanklich nicht umgehen können, weil es sozusagen keine Position der möglichen Integrierbarkeit von jeweils unverzichtbaren großen Denkzusammenhängen gibt. Das wäre also so eine Art Zustoßensoffenheit, wäre so eine Art Übersetzung für diesen ehrwürdigen lateinischen Ausdruck Kontingenz, also Abgründigkeit, Ungegründetheit, radikale Offenheit zum Sinnlosen, den Blumenberg verwendet, also diesen Ausdruck Kontingenz, um zu beschreiben, was das für ein sozusagen kollektiv logisches Problem ist, das dadurch gelöst wird, dass die Philosophie Lebenszeit und Weltzeit in ein integrales Ganzes zu denken versucht. Klammer auf, Sie merken, dahinter steckt eine bestimmte Anthropologie. Also wir als Menschen, und zwar nicht sowohl einzeln als auch sozusagen in irgendwelchen kulturellen Einheiten, Institutionen, zu vielen versammelt, ertragen Kontingenz nicht und müssen mithilfe von Anstrengungen in Bezug auf Sinn, Strukturen versuchen, ja, nicht ein schlüssiges System über unsere Welt, und zwar sowohl die subjektiven als auch die objektiven Seiten dieser Welt zu legen, aber sie zusammenzubringen, sie in Bildern, in verstehbaren Geflechten so weit ineinander übersetzbar zu halten, dass wir sozusagen nicht in Abgründe fallen, bezogen auf Fragen unserer individuellen Existenz oder aber unserer kosmischen Gesamtorientierung. Gut. Wenn wir so vorgehen wollten, also ich sage nochmal Achse, und wir haben auf der einen Seite philosophische Konzeptionen, die Lebenszeit und Weltzeit mehr sozusagen zugunsten der Lebenszeit zusammenbringen und andere Seite philosophische Konzeptionen, die das mehr so sozusagen aus der Warte der Weltzeit alles lösen, dann könnten wir vielleicht sagen, Platons Timaios oder Aristoteles oder auch Kopernikus und auf jeden Fall alle naturwissenschaftlichen Zeittheorien gehören eher auf die Seite der Weltzeitmodelle. Also da ist sozusagen das Standbein, das zeittheoretische Standbein eher in der Weltzeitsphäre positioniert, und was Lebenszeit ist, bleibt eher unterbelichtet oder muss sich da irgendwie hineinverstehen. Und wir könnten, allen voran wahrscheinlich Augustin, vielleicht aber auch die Vorsokratiker, eher als Philosophen oder Theoretiker betrachten, die die Spannung zwischen Lebenszeit und Weltzeit in Richtung Lebenszeit auflösen und die Fragen nach dem objektiven Kosmos, nach den Dingen, nach der physikalischen Natur sozusagen als nachrangige, untergeordnete Fragen, von denen man sich vielleicht sogar bewusst abwenden muss, um sich dem Eigentlichen zuzuwenden, behandeln. Das habe ich jetzt mal so als Spiel angeboten. Eigentlich wollte ich davor warnen, so vorzugehen mit dem Blumenbergschen Schema. Sie merken, man kann das tun, das hat so eine gewisse Plausibilität und das ist vielleicht auch ein Aha-Effekt, aber es führt schnell in die Irre und ist ein sehr grobes Raster. Beispielsweise ja, finden Sie schon zu Zeiten Augustins die Ideen der objektiven Natur gar nicht bloß auf den physikalischen Kosmos und die Gestirne angewendet, sondern genauso auf das Innere des Einzelnen. Es gibt auch eine antike, ja vielleicht nicht Psychologie oder medizinische Wissenschaft moderner Prägung, aber eine radikale Erforschung und Führung von Seele und Leib unter dem Stichwort des Körpers, des natürlichen sozusagen Körpers, Diätetik, die richtigen Stoffe muss ich zu mir nehmen und so weiter. Also es ist keineswegs so, dass die Vorstellung sozusagen von der äußeren objektiven Natur jetzt sich ausschließlich auf den Himmel begrenzt und wir in so einer frei schwebenden, rein phänomenalen Innerlichkeit zu Hause wären in diesem antiken Kosmos. Sie können da einiges auch umdrehen und dann verwischt sich dieses allzu einfache Bild von Welt, Zeitstrukturen und irgendwelchen lebenszeitlichen Relevanzen. Bei den Vorsokratikern würden wir die der Lebenszeitseite sozusagen zuschlagen. Wenn wir da genau hinschauen, dann merken wir, im Grunde liegen die ja dem aristotelischen Einschnitt, wie ich das genannt hatte, voraus. Das heißt, zum Beispiel Anaximanders Satz über die Dinge, sie erinnern sich, die werden und vergehen und einander das Vergehen schulden. Dieser Satz, der deckt ja durchaus genau das mit ab, wofür Aristoteles dann die Naturwissenschaft einsetzt. Dieser Satz ist ja gar nicht nur irgendwie auf subjektive Innerlichkeit oder dergleichen bezogen. Das heißt, das Denken der Vorsokratiker, könnte man dann auch wieder sagen, liegt eigentlich in gewisser Weise noch diesseits der Unterscheidung von Lebenszeit und Weltzeit. Beziehungsweise wir können es gar nicht so klar sagen. Also soll heißen, so sollte man besser nicht mit dem Blumenbergschen Schema arbeiten, und Blumenberg selbst hat es auch so nicht gemeint, ganze Theorien mehr da oder mehr dahin zu schieben. Der methodische Sinn dieses Schemas ist es vielmehr, dass jeweils im Blick auf einzelne Theorien es sehr aufschlussreich sein kann, das mögliche Problem dieser Spannungen, die in ein und derselben Theorie erkennbar sind, zwischen einerseits lebenszeitlichen, andererseits weltzeitlichen Konsequenzen mitzudenken. Also das, was eine und dieselbe Zeittheorie unternimmt, zu untersuchen anhand der Arbeitsfrage, wo stecken hier Auskünfte bezogen auf weltzeitliche Aspekte und wo stecken hier Auskünfte bezogen auf lebenszeitliche? Und wie verhalten die sich, wie sind die verzahnt, wie verhalten die sich zueinander? Wie organisiert also eine bestimmte Theorie ihre je spezifische Form von Balance zwischen einerseits der Ebene des Kosmos, der kulturellen, der geschichtlichen und so weiter Zeiten und andererseits der individuellen Lebenserfahrungsperspektive des Einzelnen. Das kann ich also als Probierfrage verwenden, dieses Schema Lebenszeit und Weltzeit. Und ich werde sozusagen jedes Mal einen etwas anderen Befund haben, wenn ich mir jeweils einen neuen Theoriekontext anschaue. Dann kann ich mich eben fragen, was wird mir klarer, wenn ich die beiden Spannungspole in einer dieser vor mir liegenden Theorie oder in diesem Kontext auszumachen versuche, auf welche Weltzeitarchitektur läuft diese Konzeption hinaus und in welche mögliche Ausgestaltungen von Lebenszeitperspektiven ließe sie sich ausbuchstabieren. Das nennt man ein heuristisches Schema, also ein Arbeitsschema, das Sie als Aufschlüsselungsverfahren verwenden können und nicht etwa als Klassifikationsverfahren von sozusagen ganzen Theorien, die man dann entweder oder dazwischen oder dergleichen einordnet. Ja, wenn Sie sich erinnern, hatte ich auch noch andere vergleichbar allgemeine Deutungsmuster genannt, ganz zu Anfang, also einfach um mal so ein paar Raster anzubieten, wie man jetzt dieses, was wir so exemplarisch studiert haben, so ein bisschen aus der Draufsicht sich anordnen könnte. Ein weiteres war etwa das Beobachtungsschema des systemtheoretischen Soziologen Niklas Luhmann gewesen, dessen Beobachtung lautet, dass im Laufe der europäischen Geschichte, Luhmann spricht nicht so gerne von Geschichte, er nennt das die Evolution Europas, zunehmend die Dimension der Gegenwart hervortritt und sozusagen zur zentralen, zur relevantesten Dimension wird unter den drei Zeitstufen, die wir seit der lateinischen Sprache jedenfalls haben. Theoretisch wie praktisch ist nach Luhmann die Gegenwart unter den drei Zeitstufen die Zeitstufe, die als Zeitstufe des Handelns, der Aktualität und der Hervorbringung von Neuem sozusagen sich immer stärker ausdifferenziert und die beiden anderen, naja, nicht überflüssig macht, aber sozusagen in eine marginale Seitenposition rückt. Die Gegenwart ist, schöne Formulierung von Luhmann, diejenige Zeit in der Zeit, in der das Neue entsteht, beziehungsweise in der das Neue neu sein kann. Und diese Gegenwart als Interessenzone, in der es Neues geben kann, wird sozusagen im Laufe der historischen Entwicklung die immer interessantere, relevantere, ausgearbeitete und genauer methodisch inspizierte Zone. Auch diese Beobachtung ließe sich vielleicht in aller Vorsicht schon an den historisch weit zurückliegenden Beispielen, die wir in diesem Semester besprochen haben, bestätigen. Jedenfalls in aller Vorsicht könnte man sagen, wir haben gesehen eine Verschiebung weg vom Prozessdenken, die diese abstrakte Konzeption des Werdens enthält und nur diese. Ein Denken des Werdens, für das alles so in Bewegung ist, dass wir noch nicht mal den Anhalt für ein Jetzt haben. Sie erinnern sich, diese Polemiken gegen die Illusion eigentlich, die Selbsttäuschung, es könnte so etwas wie ein bleibendes Jetzt oder eine Wiederkehr, Wiederholung, Dauer oder so geben, Heraklit. Man steigt niemals zweimal in denselben Fluss, es ist alles sozusagen im Prinzip im Wandel und das sind höchstens irgendwelche Regeln, so künstliche Spielregeln, die uns in diese Naivität setzen, dass wir glauben können, es gibt da sowas wie ein Jetzt. Also das wäre sozusagen die vergleichsweise früheste Zone, die wir als sozusagen unsere eigene Tradition erkennen konnten. Und vor diesem Hintergrund gab es dann plötzlich solche Phänomene wie diese Verschiebung hin zu einer Physik des Jetztpunktes, die sich interessiert für die Messung, für die Zäsur und für sozusagen den optischen Standpunkt, den derjenige, der Bewegungen betrachtet, inne hat und damit eine Art Jetzthaftigkeit in Anspruch nimmt, die auf jeden Fall eine Stabilität haben muss und auch eine gewisse Erstreckung, um nämlich die Betrachtung des Zeitabschnittes zu leisten von dort aus und in gewisser Weise sogar Bescheid zu wissen über die ganze Zeit, die ihm als Hintergrund für die Messung in Anspruch genommen wird. Und auch wenn Augustinus Weg nach innen in vielen sich ja von Aristoteles Physik der äußeren Bewegungen radikal unterscheidet, so gibt es doch auch bei Augustin an diesem Punkt etwas Vergleichbares. Nämlich auch Augustin betrachtet die Gegenwart als Ort der Versammlung der Gedanken, der Entscheidung für den Glauben und als sozusagen die Gegenwärtigkeitsdimension, aus der heraus wir auch nur die drei Zeitstufen dann vor uns haben können. Die Gegenwart ist auch schließlich der Ort, der uns auf Zukunft hoffen lässt und auf die Ewigkeit als Ruhe außerhalb der Zeit. Augustin holt zwar weit aus, könnte man sagen, die Vergangenheit, das Gedächtnis ist sehr wichtig, man muss die ureigenste Vergangenheit erforschen, aber diese Forschung findet hier und jetzt statt. Und sie hat ihre Pointe in dem Moment, in dem ich sozusagen sie artikuliere, mit meinem Gott rede, zu Gott rede, diese Wahrheit, die ich sozusagen in der Selbsterforschung gefunden habe, dann einlöse durch meine Rede im Gebet oder in der Auskunft, in der Selbstauskunft. Und zu diesem Gott muss ich mich hier und jetzt bekehren. Also Sie haben auch bei Augustin in ganz anderer Form, aber auch dieses Parallelphänomen, das tatsächlich, in gewisser Weise kann man sagen, die Gegenwart in den Vordergrund tritt, sich verräumlicht, zur eigentlichen Pointe, sozusagen zum Gravitationszentrum des Zeitproblems wird. Luhmanns Diagnose von der Karriere der Gegenwart und von der Karriere des Neuen ist interessant, sie ist so originell nicht. Es gibt ähnliche Theorien und der historische Zeitabschnitt, auf den sich solche Theorien beziehen, ist nicht wirklich die Antike. Also das war jetzt ein bisschen riskant, mit dem Luhmann zu spielen im Blick auf die Antike, die wir bisher betrachtet haben. Ganz besonders schlagend wird diese Frage nach dem Neuen vom Material beantwortet, wenn wir die Zeit, die wir so als den Beginn der Moderne bezeichnen, betrachten, nämlich etwa ab Mitte des 18. Jahrhunderts, eine Zeit, die ein anderer Theoretiker, der sich für das Neue interessiert, die Sattelzeit genannt hat, nämlich Reinhard Koselleck. In dieser Zeit wird das Problem des Neuen sozusagen, also kippt um in ein ganz neues Denk- und Wahrnehmungsregister. Da wird die Zeitwahrnehmung selbst noch einmal gebrochen und auf Geschichte bezogen. Reinhard Koselleck hat das eine Verzeitlichung der Zeit genannt, die in Europa Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt. Gemeint ist damit, dass der Sinn für das Neue zu einer bestimmten Zeit mit einem neuen Sinn für Geschichte als Großprozess, als Ganzprozess sich verbindet. Das heißt genauer, Sinn für die Geschichte als einer in sich zeitlichen Dimension, in der die Gegenwart mitsamt ihrer gesamten Zeitwahrnehmung, also mit dem ganzen Apparat, den wir da bei Augustin zum Beispiel vorgefunden haben, in der die Gegenwart sozusagen als Ganze nochmal drinsteckt. Wir stehen dann, also wenn sozusagen unsere gesamte Zeitwahrnehmung, die Frage nach Zukunft, Vergangenheit, der Erfahrungsräume des Jetzt, der Struktur der Erinnerung und so weiter, wenn die als Ganze sozusagen nochmal in einem Prozess hineingeblendet wird, der ebenfalls zeitlich ist, indem wir Geschichte nennen, dann stehen wir sozusagen in unserer Gegenwart, während wir Vergangenheit und Zukunft zu denken versuchen, selbst nochmal auf einer Rolltreppe, die uns mitsamt unserer Vergangenheits- und Zukunftsvorstellungen und Kategorien historisch weiterbewegt. Gemeint ist also, wir müssen mitreflektieren, ab dann als Theoretiker, als Philosophen, dass jede Zeittheorie und jede Zeiterfahrung auf die Zeittheorie sich in irgendeiner Weise bezieht, sei es die Messung, sei es die Begriffe, mit denen wir Messungen verbegrifflichen, sei es die Individualerfahrung und die Begriffe, mit denen wir die sozusagen zu Geschichten verdichten. Dieses alles ist seinerseits nochmal historisch. Sodass ich, wenn ich Aussagen über Zeit mache, immer mitreflektieren muss, dass ja ich hier und jetzt im Jahre 2004, mir diese Form von Überlegungen über die Zeit mache und sie in der und der zeittypischen Weise verbegriffliche und das sich ändern kann. Das ist uns eine relativ geläufige Vorstellung, die stammt aber aus dieser sogenannten Sattelzeitphase und wir arbeiten natürlich inzwischen auch mit sozusagen den älteren Zeittheorien so, dass wir einerseits Augustins Überlegungen sozusagen als systematisches Angebot diskutieren und uns überlegen, Mensch, so könnte es sein. Aber andererseits denken wir natürlich mit, naja, so hat man sich zu Zeiten Augustins vorgestellt, wie das mit der Zeit sich verhält. Also wir leben schon in einer verzeitlichen Zeit, wir denken auch so. Ich wollte das jetzt nur andeuten, das ist vielleicht auch noch so eine Einladung, im nächsten Semester am Thema Zeit weiter dran zu bleiben. Es gibt also noch etliche Verschärfungen, gerade an dieser heißen Zone der Frage nach dem Neuen und der Gegenwart und der Beschaffenheit dieser Gegenwart, die wir überhaupt noch nicht in den Blick genommen haben mit dem, was wir bisher diskutiert haben. Ja, zum Schluss wollte ich jetzt eigentlich schon gar nichts mehr sagen, habe dann aber gedacht, vielleicht statt noch irgendwelcher weiterer Schemata oder Thesen zur Entwicklung des Themas Zeit oder über die Beschaffenheit von Zeit, ich hatte da ja auch unterwegs einiges eingestreut zur Rolle der Naturwissenschaften, zur Rolle der Techniken, zur Rolle der Uhren und so weiter, wollte ich noch ganz kurz, und das ist vielleicht auch ein guter Einstieg in die Diskussion, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, die ich bisher noch selten zum Einsatz gebracht habe, dieses Thema Zeit, naja, nur kurz vor Augen führen, sozusagen als topologischen Baukasten. Wir haben jetzt bisher sehr stark, ja, also unsere Anstrengungen hermeneutisch auf bestimmte Textzusammenhänge gerichtet und versucht, aus dem Gesamtkontext die systematische Konstellation der Zeitüberlegung eines Denkers im Blick auf vergleichend auf andere und auch auf Einflüsse, die da drin stecken, rauszupräparieren. Was wir nicht so genau angesehen haben, sind bestimmte Topoi, also sozusagen figurenbezogene Elemente, die bei diesen Autoren auf unterschiedliche Weise vorkamen, nicht bei allen, die gleichen und so, auch in unterschiedlichen Begriffen. Wir haben sie aber teilweise auch Begriffe wiedererkennen können und diese jetzt sozusagen weg von allen Autorennamen und auch weg von bestimmten Theorien, ja, versammelbaren Figuren oder Topoi, die kann man sich auch mal so als Haufen von zeittheoretischen Bausteinen sozusagen vor Augen führen oder auf den Tisch ausbreiten. Wir haben dann sozusagen Elemente möglicher Zeitgrammatiken, überhaupt nicht vollständig, wie man die sortiert, wäre die Frage. Und es ist auch mehr ein Spiel, das könnten Sie auch ruhig selbst nochmal probieren, wenn Sie Lust haben, was nachzubereiten, einfach zusammenzusammeln, was für Motive so als doch immer wiederkehrende, variierte Elemente in den bisher betrachteten Zeittheorien so drinsteckten. Also ich nenne jetzt einfach nur mal ein paar, es ist leider eine hundsmiserable Kopie. Unser Kopierer ist ein bisschen ergraut. Also wir hatten zum Beispiel diesen kristallisationsfähigen Gedanken der Wiederholung als Spiel, schon ganz früh. Singularität des Ereignisses, hier und jetzt, nichts kehrt wieder. Das war die früheste Form, in der uns das begegnet ist. Andererseits aber das Spiel als diese gewillkürte Regel. Aion als griechische Formel, die zugleich aber sozusagen die Vokabel ist, die auch als Vorläufer des lateinischen Aeternitas funktioniert, also Ewigkeit. Was, wenn wir jetzt griechisch denken, gar nicht so verwunderlich ist. Weil das Spiel der Wiederholungen im Grenzfall tatsächlich die paradigmatische Ewigkeitsfigur für die Griechen ergibt, nämlich die Kreisbahn, die perfekte Kreisbahn, die ewige Wiederkehr, könnte man jetzt wieder sagen, mit oder ohne Revolution, also ohne Revolution, ohne diese Wende, die eigentlich auch nur die Fortsetzung der Kreisbahn ist, aber wenn wir sie aus einer bestimmten Perspektive betrachten, auch die Umkehr der Richtung. Dann hatten wir dieses Problem des Werdens. Ganz radikaler, zentraler Gedanke nur für Liebhaber, den insbesondere die Prozessphilosophien dann an der Wende zum 19. Jahrhundert wieder aufnehmen. Hegel, Schelling und so weiter. das Problem des Werdens ist mit der dominierenden Physik dann erstmal relativ weitgehend verschwindet, aber die Physik schafft auch genau, und die dazugehörige Mathematik, das logische Kategorienrepertoire, in dem das Problem des Werdens dann nachher nur wieder vorkommen kann, nämlich in der Frage nach Kontinuum versus Einzelzäsuren. Sie erinnern sich. Dann hätten wir da die drei Zeitstufen. Vergangen, gegenwärtig, zukünftig. Auch eine wiederkehrende sozusagen Problemschablone, die verweist jetzt nicht auf eine Logik oder Sinnlichkeit der Zeit, auch nicht auf eine Bild- oder Strukturgeschichte, sondern eher auf eine Sprachgeschichte der Zeit. Das ganze Register nach Stofflichkeit, der Verstofflichung, der Demonstrierbarkeit einer Zeitnatur. Das griechische Wort Chronos meint ja eigentlich im Grenzfall sogar den Zeitgott, wird aber weiterhin dann eben eher auf dieser Schiene sozusagen fortgeschrieben. Und das war das Problem des Zeitmaßes, der Messung, der Chronometrie, Kalender und Uhr, das letztlich auf eine Technikgeschichte der Zeit verweisen könnte. Wiederum auch in verschiedenen Varianten uns begegnet, nicht immer mit den griechischen sozusagen Erstbegriff oder Kristallisationsbegriff, der bis heute eigentlich immer noch verwendet wird, um die Figur wirklich zu packen, Kairos, Augenblick. Das Problem ist jetzt nun nicht in dem sozusagen physikalischen Sinne wie dieser Schnitt bei Aristoteles, sondern als das jetzt als Hier und Jetzt Moment. Wiederum eine andere Art und Weise, das Problem der Gegenwart anzusteuern, die Frage nach dem Gedächtnis, das einerseits genau diesen Einmaligkeitscharakter hat, hier und jetzt stattfindet, andererseits, also sowohl die Einsicht stellt sich da ein, als auch die Erinnerung oder die Gewissheit, andererseits ist das Erinnern, das war jetzt bei Augustin besonders schön deutlich, bei Aristoteles zeichnet sich was Ähnliches ab, ohne Vergleich gar nicht möglich. Keine wahre Gegenwart ohne Vergleichsmöglichkeit. Also Denken, Vernunft, dieses Zusammenlesen, wie das hieß, ist ja ein sozusagen vergleichendes Verfahren. Insofern wird es schon wieder zu einer paradoxen Figur, diese Frage nach dem Augenblick. Also eine Wahrheitstheorie der Zeit wird auch immer wieder oszillieren zwischen solchen Problemen. Und als am Ende nur noch kurz angerissen, Stichwort Ende, Endlichkeit, Sterblichkeit oder Anfang, Mythos, die Erzählung dieser Anfänge, Ursprung, das verweist auf, ich hatte da jetzt keine Vokabel, zu der ich gerne greifen müsste, sagen wir mal jetzt so, sozusagen off records, existenzielle oder ethische oder ja, Haltungsfragen bezogen auf die Frage zum Beispiel der Thematik Zeit und Tod. Das ist jetzt beileibe kein irgendwie besonders schlaues Schema. Es ist weder vollständig noch irgendwie besonders systematisch sortiert. Das war jetzt mehr gedacht als Einladung, sich durchaus dieser Breite der Zeitthematik auch nochmal so sozusagen losgelöst von Autoren, Gesamtkonzeptionen, systematischen Verknüpfungen von Begriffen, die ganz wichtig sind, auch nochmal so anzuschauen. Sie haben dann bestimmte Motive, die in dem Zeitdenken Europas und auch natürlich in der Kunst, in der Religion, in der Politik vielleicht nur fallweise, immer wieder hochgespült, variiert, umgearbeitet, verändert werden, an die sich neue Begriffe, neue Leit sozusagen Metaphern oder auch Szenen, die dann sozusagen imaginär damit verknüpft sind, anschließen können. Manches verblasst, manches kehrt immer wieder. Diese Frage nach der Kreisbewegung ist ein schönes Beispiel. Also wenn Sie sich überlegen, was Revolution heute bedeutet, dann finden wir sozusagen fast keine Vorstellungsgemeinsamkeit mehr mit dieser alten Vorstellung von der perfekten Bahn. Wir würden ja das Wort Revolution jetzt fast verwenden sozusagen als Metapher für den abrupten Einschnitt schlechthin. Mit Kreisbahn hat das für uns gar nicht mehr viel zu tun. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich da also sozusagen an Motiven Veränderungen eintragen, andererseits die Motive, aber genau so ja, die Transportvehikel sind, die als Vehikel auch bleiben. Gut. So, ja, ich wollte nicht, dass Sie sich zu sehr abschreiben oder merken. Es war nur ein Beispiel. Okay, mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen und ende damit im Unsortierten und wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Sie müssen jetzt nicht die allgemeine Flughöhe halten, sondern Sie können auch einfach nach Einzelpünktchen oder nach irgendeiner gar nicht gestreiften Sache fragen.
Gehen Sie im Sommersemester noch auf Kant ein? Wenn das nicht der Fall wäre, würde mich interessieren, ob Kant auch ausgehen würde.
Ich gehe auf Kant ein. Aber für Kant ist viel relevanter sozusagen diese Weltzeit-Tradition. Und die transzendentalphilosophische Konzeption, die er vorstellt, lebt vor allem von der Verknüpfung des Raumthemas und des Zeitthemas. In dieser sozusagen typisch newtonschen Konstellation. Ob er an irgendeiner Stelle auf Augustin explizit Bezug nimmt, muss ich gestehen, kann ich jetzt im Moment nicht sagen.
Ich dachte, Ihnen würde man bei Augustin ja auch das Element des Geistes so Wert legt und das Verlagern des Subjekts.
Ja, aber das ist halt ein Problem. Diese augustinische, das augustinische Ich ist mit dem, also mit der transzendentalen Subjektivität nahezu nicht vergleichbar. Da könnte man jetzt ein halbes Jahr darüber diskutieren, weil das sehr interessant ist. Also diese Unterschiede wirklich ganz deutlich auseinanderzufalten. Das geht schon los bei der Art und Weise, wie man drauf kommt, also auf dieses Ich. Und natürlich ist diese augustinische Pointe, die auf den Glauben und auf das Gehorchen und auf das Hören und so weiter hinaus wird auch Galaxien von Kant weg. Ich kann ja mal gucken, ob ich, wenn von Kant die Rede ist, im kommenden Semester, das nochmal kontrastieren, dann zu den Themenfeldern der Vorlesung jetzt im Wintersemester ins Verhältnis setze. Ich wollte damit anfangen. Ich wollte mit... Sind auch, ich habe das glaube ich mal erwähnt, aber das könnte man auch noch weiter ausführen. Wir hatten hier mal ein Seminar über Augustin, es müssten einige, genau, Sie waren dabei, es gibt noch ein paar Kenner. Gerade diese augustinische Zeittheorie hat auch tatsächlich Epoche gemacht. Also die ist wirklich sehr durchschlagend wirksam gewesen, bis ins 20. Jahrhundert. Es ist in gewisser Weise, muss man mal sagen, keine veraltete Theorie. Also natürlich jetzt die ganzen theologischen Komponenten subtrahiert und auch an vielen Stellen dann Augustin so aufgenommen, als könne man, insofern müssen Sie sich mit Ihrer Frage nicht unwohl fühlen, als könne man die augustinische Perspektive, das augustinische Ich reingießen in irgendwelche entweder transzendental-philosophischen Perspektiven oder aber andere moderne Subjektphilosophien. Und damit ist dann gearbeitet worden und auch sprachanalytisch. Also dieser Punkt hier, Sprachgeschichte der Zeit, inwieweit kann man das augustinische Problem im Grunde so rekonstruieren, dass das eine Beschreibung des sprachlichen Repertoires ist, das wir nur zur Verfügung haben, wenn wir Zeit sozusagen dimensionieren wollen. Auch so kann man den Augustin lesen und so ist er auch verwendet worden, von Wittgenstein zum Beispiel. Also es ist ein spannender und gleichzeitig aber eben auch nicht nur exotisch, so interessant mal da weit weg irgendwo in der Geschichte, sondern auch extrem wirkungsvoller Theoretiker an dem Punkt. Aber freut mich, dass das Spaß gemacht hat.
Ich versuche immer, diese Lebenszeit und die Weltzeit auf irgendeine Weise zu vergleichen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass diese Weltzeit eine ganz andere Funktion hat als der Begriff der Lebenszeit. Dieses Messbare und dieses Vergleichbare ist ja eigentlich nur notwendig, um zu kommunizieren untereinander. Also sozusagen eine große Uhr oder wie auch immer, ne? Eine präzisere Darstellung, dass ich also für einen bestimmten Zeitpunkt am richtigen Ort sein kann zum Beispiel. Oder vergleichbare Erlebnisse austauschen kann mit anderen Menschen. Während die Lebenszeit nicht so rhythmisch, nicht so strukturiert und nicht so präzise in mir selbst drin ist. Mhm. Also Sie haben ja schon gesagt, der Anfang ist irgendwo unüberschaubar. Es ist diffundiert sozusagen die Präzision nach hinten und nach vorne sowieso. Also die Präzision einer Zukunftsidee ist ja gering, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt. Es ist ja nur was angedacht. Es wäre die Präzision des Erinnerns, je nachdem wie stark die Eindrücke sind oder wie lange die Eindrücke zurückliegen, unterschiedlich sind. Ne? Also ist das eine sozusagen, die Weltzeit ist dieses rhythmische, präzise, dieses genaue, dieses in genauen Abständen verfolgte, während die Lebenszeit so einen holistischen Aspekt hat, so was ganzheitlich betrachtet, wo dann einzelne Punkte herausragen vielleicht, aber also ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, aber ich denke, es ist bei vielen Leuten nicht so, dass sie sich präzise erinnern, was sie vor 2 Jahren genau zum gleichen Zeitpunkt wie jetzt gemacht haben. Das ist auch nicht wichtig. Mhm.
Also das ist ein unheimlich wichtiger Punkt und es ist auch wichtig, das nochmal deutlich rauszuheben. Ich glaube, Sie haben absolut recht und so ist es auch gemeint und das bestätigt uns auch der Befund immer wieder. Wenn man da so sagt, Lebenszeit, Weltzeit, ist das Interessante daran, also auch daran, damit als Analysewerkzeug zu arbeiten, dass es in keiner Weise irgendwie sozusagen auf einem Kontinuum gelegene Pole oder was dergleichen sind, sondern es sind extrem unterschiedlich dimensionierte, aber sagen wir mal, ja, so sagen, innere Magnetzonen und Kontexte, in denen so etwas wie ein Zeitbegriff oder Zeitlichkeit überhaupt erforderlich sind. Und die sind radikal verschieden, sowohl von der Beschaffenheit sozusagen der Zeittypen, die da irgendwie angebracht sind, also könnte man sich überlegen, ob eben im lebenszeitlichen Zusammenhang, Erzählzusammenhang, dem ja vieles sozusagen, wo es gut ist, zu vergessen, an ganz vielen Stellen sozusagen ganz wichtig ist zu vergessen und Präzisierung nur an ganz einzelnen Punkten, die sozusagen reliefhaft wichtig sind, überhaupt ein sinnvolles Erfordernis sein könnte, dass es da vollkommen anders zugeht, als bei sozusagen der Produktion von gesellschaftlich nutzbarer Zeit, deren Haupteffekt zum Beispiel der Synchronisierungseffekt ist. Also Gleichzeitigkeiten herzustellen. Auch Geräte, die Gleichzeitigkeiten absichern können. Wenn eine präzise Synchronie, also technisch realisierbar, herrscht, und das ist ja, man kann die Geschichte der Technisierung von Zeit auch als Technisierung des Versuchs, oder als Geschichte des Versuchs, Synchronie herzustellen. Erzählen. Also offensichtlich ist das ein Produkt, ein Gut, ja, mit dem Gesellschaft extrem viel anfangen kann. Gleichzeitigkeit, präzise Gleichzeitigkeit. Und alles, was daran dann angeschlossen werden kann. Ebenso präzise sozusagen Verzeichnisse nacheinanders und Vergangenheiten. Und jedenfalls gibt es sozusagen dann Erwartungsmuster, die man dann auch im selben Modus antizipieren kann. Man kann dann versuchen, sozusagen präzise zu erwarten mit Hilfe irgendwelcher kollektiver, eines kollektiven Repertoires gleicher Zeit, vergleichbar gemachter Zeit. Vollkommen andere Baustelle. Strukturell, aber auch, und das kann man, damit könnte man sozusagen nochmal stärken, Ihr Argument, auch was die, ja, ich spreche jetzt mal ein bisschen cool, also was die Funktion angeht, die das hat. Warum? Warum ist das relevant? Warum tun wir es nicht? Das ist was sozusagen technische Belange im gesellschaftlichen Großmaßstab angeht, eine vollkommen andere Motivation, als wenn es mir um die Liebenswürdigkeit meines eigenen Lebens geht. Oder die Erträglichkeit meines eigenen Lebens oder wie auch immer. Oder die Kommunizierbarkeit meines Lebens. Und ich meine, wann kommunizieren wir schon unser Leben? Das sind ganz bestimmte Situationen und da sind ganz bestimmte Dinge von Belang. Oder vielleicht auch die Frage, wie kann ich mich selbst verstehen? Unter diesen Zumutungen, die jetzt insbesondere für das Individuum eine Zumutung sind. Tod, Risse in der eigenen Geschichte, Unverständlichkeiten, Nichterinnerbarkeiten, Ängste, vielleicht Bedrohungen oder wie auch immer, wiederkehrende Geschichten, virulente Erinnerungen, alles Mögliche. Das sind alles Motive, die nur in sehr vermittelter Weise, sagen wir mal, in einem Weltzeitmaßstab überhaupt eine Rolle spielen. Vielleicht schon, müsste man gucken. Da wäre interessant, ob es analog oder auf ganz andere Weise gelöst wird, diese Fragen. Ob wir uns vielleicht kollektiv in einem ganz anderen Stil und auch mit mit einer anderen Zeitgrammatik sozusagen erinnern, als wir uns individuell oder im kleinen lebensgeschichtlichen Maßstab erinnern. Kann ja sein, dass das ganz auseinanderstrebende Muster und Praktiken sind. Könnte aber auch sein, dass sozusagen in diesen beiden extrem heterogenen Zonen hier und da analoge Mechanismen zu entdecken sind und da offensichtlich was hier wie dort mit funktioniert. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch auf sowas. Also wir haben. Also so arbeitet Blumenberg auch mit dem Schema. Also ist klar, in unserem Kontext jetzt war noch nicht so schrecklich viel von Geschichte im Singular die Rede, zum Beispiel, weil Geschichte eben erst in, etwa in dieser besagten Sattelzeit, Mitte des 18. Jahrhunderts, überhaupt als Singularbegriff entsteht. Vorher gibt es, so verrückt das für uns ist, uns vorzustellen, in dem Sinne keine Menschheitsgeschichte in so einem emphatischen Sinne, aber in dem Moment, wo es sie gibt, wäre sie auch ein mögliches Weltzeitmuster. Und genauso ist es mit diesen Evolutionslogiken, die ja dann wieder ja, was Drittes sind, so eine Art Naturgeschichte, die sowohl die Erdgeschichte ist, als auch die Geschichte der Gattungen irgendwelcher organischer Lebewesen, die auf irgendeinem Planeten, dessen Geschichte man so erzählen kann, in einer Galaxie, die auch so eine Evolution hat, umfasst. Und eine der Pointen dieser Blumenbergschen Überlegung ist ja, dass die Tendenz, der Trend sozusagen unserer Rationalisierungsversuche darin liegt, Lebenszeit und Weltzeit irgendwie ineinander zu schieben. Und das wird auch, kann auf äußerst unterschiedliche Weise gelingen oder misslingen. Es tendiert aber oft, solche Lösungen tendieren oft dazu, das eine im anderen aufgehen zu lassen. Das ist jedenfalls eine Möglichkeit. Und der Evolutionismus ist, würde ich mal sagen, also im Moment gerade dabei, genau das zu versuchen. Also die Frage nach der Lebenszeit von einer sozusagen Weltzeitlichkeit der Gattungsgeschichte her bis hin zum egoistischen Gen oder was auch immer das, was dann sozusagen im Einzelnen irgendwie virulent ist, aufzurollen und das so zu absorbieren. Also es wäre eine Möglichkeit, Lebenszeit, Weltzeit unter diesem gattungslogischen Gesichtspunkt zusammenzubringen, dass man sagt, das eine absorbiert das andere mehr oder weniger. Dann werden die Lebensgeschichten zu Epiphänomenen einer Gattungsgroßgeschichte, die sozusagen als kleine Mini-Ausprägungen irgendwelche variierenden Kleinstgeschichtchen an sich dranhängen hat, in denen sich aber eigentlich nur die Großgeschichte zuträgt, wenn man das jetzt sozusagen richtig. Also könnte man wunderbar, genau das könnte man wunderbar mit Blumenberg so fassen.
Müsste man nicht vielleicht sogar die geschichtliche Zeit oder die Zeit der Geschichten als eine dritte Kategorien von Zeit bezeichnen, denn im Grunde ist sie weder sagen wir mal, erlebte Zeit, also weder einerseits die Weltzeit, die messbare, noch die,
die Lebenszeit.
Lebenszeit, ja. Weil es ist eine Zeit, die sozusagen die Geschichten strukturiert. Oder die Geschichten haben ja erzählte Geschichten haben eine eigene Struktur, eine eigene Zeitstruktur, die man weder auf die eine, denn sie haben mit dem persönlichen Erleben von Zeit nichts zu tun, sie sind aber auch nicht direkt kompatibel mit der messbaren Weltzeit. Sie sind vielleicht gar nicht eindeutig einordnbar, wenn man an Geschichten, wie zum Beispiel die Bibel erzählt, denkt. Ne? Sie sind auch deshalb nicht kompatibel mit der Weltzeit, weil sie ja überhaupt nicht linear sind, weil große Zeiträume in diesen Erzählungen einfach in ein, zwei Sätzen wiedergegeben werden. Ne? Und das ist eine Art von Zeitlichkeit, die sich übrigens auch sprachlich in der Art, wie man Erzählung sprachlich gestaltet, ja, unterscheidet. Und es gibt dann ein berühmtes Buch von Weinrich, Erzählte Zeit und
Erzählzeit.
Erzählzeit und gesprochene Zeit heißt es, glaube ich, setzt er da im Gegensatz. Ne? Wir benutzen ja andere Vergangenheitsformen, wenn wir Geschichten erzählen, als wenn wir in anderer Weise über Vergangenheit sprechen. Also ich denke, das ist nochmal ein Zeitbegriff als Struktur von Geschichten, der mit den anderen beiden nicht direkt kompatibel ist.
Ja, das kann man auch nehmen. Das wird jetzt, also man könnte das jetzt nochmal so eine Art schwindelerregendes Umbürsten unserer Großproblemlage. Man könnte auch die Frage stellen, was gibt es denn für Kategorien, Dimensionen, Einheiten, vielleicht auch Praxen, Praktiken, auf die archetypisch oder sozusagen als paradigmatische Praktiken rekurriert werden kann, wenn man versucht, zwischen Lebenszeit und Weltzeit sozusagen Verbindungen herzustellen oder ein gemeinsames oder quergehende Achsen auszumachen. Da haben wir einmal schon kennengelernt als Kandidaten in dieser äußerst unterschiedlichen Ausprägung das Wahrnehmen. Das Wahrnehmen. Bei den Physikern ganz eindeutig sozusagen der Blick nach außen aufs Objekt, das Auge, das guckt nach außen, perspektivisch oder nicht, das kann man dann alles wieder ausbuchstabieren. Und wir haben diese innere Schau, die Augustin im Anschluss an Platon natürlich anbietet, also auch eine Form von Wahrnehmen, das aber auf innere Evidenzen hinausläuft. Eine sozusagen, ja sagen wir mal, eine der europäischen Kulturtechniken, die sich als Praxis auch irgendwie anbietet, um in diesem Register ja was Drittes anzubieten oder das, was sozusagen beides verbinden kann. Und was Sie jetzt genannt haben, ist ganz wichtig, das Erzählen könnte auch eine solche sozusagen transversale Praxis sein, die wir sowohl im Großmaßstab als auch im Kleinmaßstab verwenden und möglicherweise, wenn wir das Erzählen anschauen, finden wir sozusagen die Infrastruktur, die hier wie dort mitfunktioniert. Die These kann man wagen, man müsste das dann prüfen. Neben Weinrich gibt es noch etwas allgemeiner, einen französischen Phänologen Paul Ricoeur, der diese Frage nach der Narration als sozusagen Infrastruktur von Vernunft, kann man letztlich sagen, von unserem Versuchen, Organisationen rational überzeugter Art zu bewerkstelligen, die eben nicht einfach nur Berechnungen, Gedachtes oder wie auch immer sind, sondern plausibel durch Erzählung. Das verweist auf etwas, was wir ganz von Anfang an schon kennengelernt hatten, den Mythos. Also das Erzählen als Rationalisierungsstrategie oder als Angebot für eine Art von Erklärung. Und jetzt könnte man wiederum, also sozusagen nicht im engeren Sinne sprachphilosophischen, aber doch, erzähltheoretischen, narrationsphilosophischen Mitteln drangehen und könnte sagen, okay, jetzt schauen wir doch mal, was ist eigentlich sozusagen das Grundregister, das wir aktualisieren Wenn erzählt wird, hat man natürlich ein Problem, man wird schnell merken, so einfach wie ich sie eben formuliert habe, kann man diese Frage nicht stellen, weil auch das Erzählen eine Technik ist, die einem historischen Wandel unterliegt. Sprachabhängig ist, aber man hat eben auch früher anders erzählt, als man im Mittelalter erzählt oder als wir jetzt erzählen und so weiter. Trotzdem könnte man die ganze Geschichte so bürsten, dass man mal so dran geht und dann guckt, wie steht es um die Erzählbarkeit des Lebens und andererseits die Erzählbarkeit eines Ganzen, in dem all dieses sich abspielt und wie wird sie hergestellt, wie ist sie beschaffen. Das wäre eine ganz interessante Zugangsweise. Oder ist eine. Ist jetzt nicht so, dass es nicht schon irgendwie Ansätze dazu gibt. Und natürlich ist Erzählen eine sukzessive Praxis. Also die Frage nach der Erzählzeit selber stellt sich auch. Also es braucht Zeit zu erzählen und was immer ich jetzt Kluges sagen kann über die Zeitstruktur von Erzählungen, das ist nicht vollständig, wenn ich nicht mitreflektiere, dass das Erzählen selbst ein temporales Geschehen ist und auch schon damit sozusagen nach umfassenderer Zeitphilosophie schreibt.
Ich habe noch eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, die vielleicht noch einfacher ist. Unendlich, zeitlich, unbegrenzt und ewig. Das löst immer noch Irritationen bei mir aus. Also ich habe aus einer Vorlesung so eine meisten Erinnerung, dass die Griechen sich das Göttliche als zeitlich unbegrenzt vorstellen, aber nicht als unendlich, weil das Unendliche, das Apeiron und dieses Ungeordnete, gewesen sein, das auch etwas Beängstigendes gehabt hätte. Aber ich vermag mir diesen Unterschied zwischen endlich und zeitlich unbegrenzt nicht so genau vorzustellen. Und ich wüsste auch gerne, ob die Vorstellung des Ewigen, also dieser Permanenz, dieser ständigen Präsenz, ob das eigentlich stark im christlichen Denken auftauchende Kategorie ist.
Das ist keine ganz einfache Frage. Ich kann es nochmal versuchen, in Umrissen deutlich zu machen, jedenfalls was sozusagen die Grundunterscheidung angeht, auf die mir es da bezogen auf die Griechen ankam. Und das kann man mit dem Ewigen vielleicht auch nochmal einholen. Rollen wir es mal von Augustin her auf. Das war ja sehr interessant, wie klar Augustin darauf bestanden hat, dass es neben irgendwelchen zeitlichen Kategorien, ja, ob die jetzt so rumlaufen oder so rum und ob das ein Werden und Vergehen ist oder wie auch immer, dass es neben diesen ganzen Verlaufsfiguren eine vollkommen andere, anders dimensionierte und nicht zeitimmanente Kategorie namens Ewigkeit gibt, die sozusagen kategorial ganz woanders ist. Ich kann mich nur entweder im einen oder im anderen Register befinden. Das ist sozusagen eine ganz spezielle Radikalisierung. Ich weiß auch gar nicht, wie man das jetzt darstellen soll. Also da kommt man schon an die Grenzen. Irgendwas so, ja. Ewig. Was immer das sei, ja. Wenn wir jetzt das schon mal sozusagen vor der Klammer haben und dann zurückgucken auf den griechischen Kosmos, der sowas Anspruchsvolles, sozusagen an Vollkommenheit und wie auch immer gebundenes, wie Augustin da dem Gott zuschreibt, nicht kennt, irgendwie so eine pathetische Form von Einheit auch gar nicht sucht. Dann haben wir hier Prozessphilosophien, die von Prozessen reden, deren Grenzen man nicht kennt und auch nicht hat. Die sind in dem Sinne unbegrenzt. Davon ist die Rede, ohne dass die Frage nach Anfang oder Ende gestellt würde, beziehungsweise die Frage nach Anfang oder Ende, wenn die gestellt würde, würde in irgendeinem Sinne beantwortet, sagen wir mal, vielleicht auch sogar wie Aristoteles, also kann man nichts näher darüber sagen. Es sind grenzenlose Phänomene. Es gibt nicht irgendwo eine angebare Grenze irgendeiner Art, also ohne Grenze. Wenn ich jetzt sage, unendlich, dann klingt das so ähnlich. Da ist auch vorne dran so ein Negationspartikel. Endlich, unendlich. Und trotzdem handelt es sich hier sozusagen um eine positive Eigenschaft, die ich feststellen kann. Etwas ist definitiv unendlich. Das mathematische Unendliche wird so verwendet. Ich kann sozusagen, das ist eine phänomenologische Beschreibung, ich sehe da keine Grenzen. Es gibt da keine. Faktisch. Das Unendliche, das ich behaupten kann als unendlich, das ist eine Sache, das ist die Eigenschaft unendlich sein. Und das ist was anderes, als wenn ich sage, irgendetwas ist ohne Grenze, nie eine Grenze aufgetaucht, unbekannt, kann ich dir keine Antwort drauf geben. Damit gebe ich nicht die Antwort, es ist definitiv unendlich. Da weiß ich mehr. Also derjenige, der sagt, X ist unendlich, trifft eine Aussage über eine positive Eigenschaft. Keine Grenze haben. Im Sinne von, es ist keine Grenze gegeben. Es ist sozusagen erstmal einfach nur ein Negativbefund. Also faktisch fehlt Grenze. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt deutlich genug erklärt habe oder gut geschickt genug. Sie können sich das, interessant wird dieser Unterschied dann, wenn man sieht, dass dieses Unendliche im Laufe der Zeit ja unwahnsinnig Karriere gemacht hat, also dieses hier. Es ist nämlich zunehmend mehr sozusagen als Einheit in sich verwendet worden. Man konnte damit rechnen. Das Unendliche kriegt in gewisser Weise so gewisse Attribute wie das Ewige. Und das könnte bei dem hier gar nicht passieren. Das, also zeitlich gesprochen, jetzt ist es ja relativ räumliche Topoi jetzt, zeitlich gesprochen bewegen wir uns mit diesem hier absolut in der Zeit. Man muss gar keine Theorie, die die Frage nach dem anderen der Zeit enthält, bemühen, um zu sagen, irgendwas ist ohne Grenze.
Beispiel dazu, es gibt ja so nach der Vorstellung der Kugeloberfläche, die zwar unbegrenzt ist, man kann beliebig darauf laufen oder sich bewegen, ja, aber die Kugeloberfläche ist endlich groß, ja, ist nicht unendlich. Also ich weiß gar nicht, ob es sehr viele unendliche Dinge gibt, außer den Zahlen. Ja, also, ich weiß nicht.
Ja, also im christlichen Universum auf jeden Fall. Im christlichen Universum gibt es viel Unendliches. Natürlich ist die Frage der Unendlichkeit des Kosmos auch irgendwie mathematisch relevant gewesen. Also, jetzt springen wir ein bisschen, aber wenn Sie daran denken, an diesen Schritt von Kopernikus zu Newton, also absolute Raumzeitkategorien, müssen auf so eine Art positiver Unendlichkeit des Kosmos basieren. Sonst kann man damit nicht arbeiten. Kann ich einfach sagen, naja, das ist ja ein Rändern irgendwie dunkel oder geht halt praktisch immer weiter. Das ist, damit kann man sozusagen keinen absoluten Begriff begründen. Aber es wäre wie der Kugel tausend Nacken, das ist ein schönes Beispiel.
Ja, ich wollte das darauf hinweisen, dass die Mathematik ja auch mit dem Begriff der Unendlichkeit oder Schwierigkeiten hat.
Ja.
Und die Frage, ob das wirklich etwas sozusagen Ergebnis ist, die ist auch sehr stark bestritten worden, gerade am Anfang des Jahrhunderts von sogenannten Intuitionisten, die eben gesagt haben, es ist eben nicht gegeben, sondern es heißt nur, dass man einen Prozess immer fortsetzen kann. Zum Beispiel den Prozess des Zählens immer fortsetzen kann. Es gibt eben keine Grenze im logischen Sinne, aber es gibt keine unendliche Zahl.
Also der Trend im Moment geht wieder dahin, ja, in der Naturwissenschaft, weg von diesen metaphysischen Kategorien, aber umgekehrt war es so,
ja.
Aber auch interessant, sorry.
Entschuldigung, ich werde kurz gerade dieser Ausblick auf die Mathematik. Es war ja eine Kritik dann auch im 19. Jahrhundert an der sogenannten Infinitesimalmathematik, ne, dass man eben nicht wirklich mit kleinen Größen rechnen kann und das wurde dann alles sozusagen im Formalismus auf das Treffen mit endlichen Gründen, die man für die politische Jahre oder die Politik machen kann, umgestellt. Aber heute gibt es wieder eine alternative Mathematik sozusagen, die eben das tatsächlich versucht, Regeln aufzustellen, wie man mit sogenannten unendlichen Größen auch ohne Widersprüche zu erzeugen rechnen kann. Mhm. Also das oszilliert immer ein bisschen hin und her. Ne? Also es ging lange auf in Richtung nur unbegrenzt, aber heute ist man also wieder eher tolerant in dieser Hinsicht.
Das stimmt. Also hier, das ist sehr spannend. Und was auch super spannend ist, ist die die Geschichte der Befreiung der Mathematik von der theologischen Vorprägung der Vorstellung des Unendlichen. Es war nämlich gar nicht so einfach, dass die Mathematik einfach sagen konnte, es gibt da das Unendliche, beziehungsweise es ist so und so beschaffen mathematisch und so gehen wir damit um, weil zunächst mal der Verdacht im Raum stand, Moment, das ist eines der Attribute Gottes. Da darf man jetzt nicht einfach dran gehen mit der Mathematik. Also, das ist auch eine interessante Sache. Ja, Leseempfehlung.
Die Griechen haben schon bewiesen, oder ein Grieche, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Also, die haben nicht gescheut.
Dafür müssen wir jetzt aufhören. Ich bedanke mich. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist irgendwie eine Diskussion über den Audioreader. Das wollte ich ja eigentlich auch noch tun. Aber erstens war der technisch ein bisschen hoppelig, zweitens wird er weiter im Einsatz bleiben. Also auch die nächste Vorlesung wird davon begleitet werden. Vielleicht kann man dann, wenn das gerätetechnisch ein bisschen besser funktioniert, nochmal auf das Thema zurückkommen. Womit ich jetzt nicht alle festnageln will, im nächsten Semester zu kommen. Ich werde nur dann